1. Korinther 9, Vers 16, Seite 203 im Neuen Testament. Paulus spricht ja von sich selber. Er war in einem Streit mit dieser Gemeinde. Übrigens interessant, dass diese Christengemeinde nicht vorbildlich war. Es waren viele Missstände, auch mit dem ganzen Ding, das dann in der Zungenrede anklingt. Das einzige Mal, dass es in einem Brief des Neuen Testaments vorkommt, herrschten viele Unklarheiten in dieser Gemeinde. Und Paulus hat hier sehr viel geklärt. Hier redet er von seinem Amt und vom Weitersagen des Evangeliums. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich's aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir das Amt doch anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn, dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache? Paulus will sagen, das ist so reich machen, so beglückend, wenn einer versteht, was unser Amt ist im Weitersagen des Evangeliums. Unbezahlt und gratis sogar wird man überreich beschenkt. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Sie sind aufgefallen, dass das gar nicht dasteht, den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche. Steht nirgendwo in der Bibel. Es wird furchtbar viel falsch zitiert aus der Bibel. Ich erkläre nachher, warum man das nicht schreiben kann. Denen, die ohne Gesetz sind, das hat er gesagt, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Neulich stand ich in einer Buchhandlung und habe so die Neuerscheinungen ein wenig studiert und da kam ich auch an den Schrank, wo oben groß drüber stand Esoterik. Also da habe ich gestaunt. Was wird da heute in jeder Buchhandlung angeboten? Also christliche Bücher findet man in einer normalen Buchhandlung fast nicht mehr. Aber da war alles vertreten. Und ich habe gedacht, die können ja die Bücher nur anbieten, wenn ein Interesse da ist. Also da sind unzählige Menschen in der Reichweite dieser Buchhandlung, die interessieren sich für ewige göttliche Dinge. Wenn ich die Bücher ansehe, denke ich, das ist ja schrecklich, von der Heilkraft der Steine und von Sternen und Sternzeichen und alle möglichen Unsinn. Und dann, wenn das Interesse so groß ist, wo sind jetzt eigentlich die Christen, die auf diese heißhungrigen Menschen zugehen und sagen, wir haben euch Verlässlicheres, Gewisseres, übrigens nicht mal eine Lehre haben wir, sondern eine reale, erfahrbare Wirklichkeit, die viel mehr als Magie und sonstige Kultdinge erfahrbar ist, den lebendigen Herrn Jesus Christus, der in euer Leben tritt. Also der Hunger nach Gott ist groß. Wir hatten das behauptet, es sei kein Hunger da in unserer Zeit und Menschen würden sich nicht interessieren. Wir haben doch als Christen die beste Sache der Welt. Was machen heute Unternehmungen für einen Aufwand, bis sie einen Big Mac oder ein Pepsi-Cola den Menschen anpreisen, wir, die wir doch nicht bloß, nochmal, nicht bloß eine Lehre oder irgendeine Gedankenwelt anbieten, sondern Menschen den ewigen Gott, der zu jedem Menschen eine unsichtbare Verbindung hat, der jeden Menschen geschaffen hat und sucht, den jeder Mensch erfahren kann. Die beste Sache der Welt vertreten wir, den lebendigen Herrn Himmels und der Erde, dessen Wort wahr und gewiss ist. Jetzt will ich mal von der anderen Seite her nochmal sagen, es dauert nicht mehr sehr lange. Es ist eigentlich nur eine ganz kurze Zeitspanne. Dann haben Sie alle Ihr irdisches Leben abgeschlossen. Manche von uns werden nicht mehr das Jahresende erleben, manche werden noch ein paar Jährchen draufsetzen, die jungen Leute vielleicht noch ein paar Jahrzehnte, aber es geht wie im Flug vorbei. Und auf einmal ist völlig unwichtig, welche Abi-Note man hatte, welche Karriere man hatte, wie reich man geworden ist. Unsere Beziehungen, unser Haus und alles, was uns in dieser Welt so wichtig war, ob gesund oder krank, Zahnweh oder andere Schmerz, alles wird unwichtig sein. Es wird nur eine Frage sein, wenn ich vor dem lebendigen Gott stehe, gibt's einen Weg, mein Leben aus dem Gericht zu lösen? Wäre toll, wenn man eine Beziehung hätte zu dem unbestechlichen Richter, der uns durchschaut, vor dem jedes Wort, das wir geredet haben, offenbar ist. Und wenn wir dort stehen vor jenem Throne, dann ist das wichtig, ob Sie Ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht haben. Das ist das Allerwichtigste. Also, ich bitte Sie, heute machen Sie in Ihrem Leben klare Sache. Legen Sie sich abends nicht schlafen, bevor Sie mit Gott Frieden gemacht haben. Dass Sie alles mit Gott geklärt haben, was nicht recht war, wo sie gesündigt haben, dass sie Gott zum Freund haben und nicht zum Feind. Das ist die allerwichtigste Sache. Und dann in der Ewigkeit, da wird es uns auf einmal erschreckend deutlich werden. Ich denke, es wird keiner unter uns sein, der nicht darüber erschreckt und sagt, wir hätten eigentlich viel mehr Menschen noch ansprechen müssen, vom Ernst des Gerichtes reden müssen. Da hat Jesus so erschütternd erzählt, dass es einem immer unter die Haut fährt bei der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus, wie der bittet und sagt, Herr, da muss man doch Boten schicken, wenn das so gefährlich ist, wenn es ein Gericht gibt. Unter den Christen ist eine große Gleichgültigkeit in dieser Frage. Manche gibt sogar bis hinein in die bibeltreuen Kreise, die behaupten steif und fest, das sei alles nicht so schlimm, da sei doch noch irgendeine Generalamnestie, die wüssten wir bloß noch nicht, die hätte uns Gott in seiner Liebe vorbehalten. Wenn Sie nur oberflächlich die Bibel einmal gelesen haben, genügt, Sie brauchen bloß ein paar Seiten lesen, dann werden Sie merken, dass fast auf jeder Seite der Bibel der unheimliche Ernst hervortritt. Man muss sein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Man muss sich bekehren, man muss umkehren, solange noch Zeit ist. Gott will heute von uns angerufen sein. Gott will Gehorsam und keine frommen Lieder von uns. Und er will, dass wir ihm dienen, ganz und richtig. Sehen Sie, und das wird immer wieder bei uns vergessen und versäumt. Und wir haben es vielleicht all den Freunden um uns her noch gar nicht richtig gesagt. Vielleicht sind die anderen Leute sogar verführt, weil wir so manchmal so fromm tun, aber das auch so locker und leicht nehmen. Das Evangelium hat eine Dringlichkeit. Da heißt heute, jetzt, wenn du seine Stimme hörst, bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Das ist ein Ruf, der, so steht es überall in der Bibel. Und Jesus hat es mit unzähligen Beispielgeschichten und mit unzählig vielen Worten immer wieder unterstrichen. Man kann verworfen sein. Immer wenn ich an diese Stelle komme, das wird mir so schwer, dass ich das Ihnen sagen muss. Aber ich muss es sagen. Verworfen, oder da steht oft in der Bibel das Wort verloren. Steht schon bei den Propheten, wie das Gericht über das Volk Israel geht, dass ein Leben, obwohl man viel vielleicht erreicht hat in den Augen der Leute, die einen noch bewundern und vielleicht in der Beerdigung noch manches rühmen von den großen Taten, bei Gott verworfen und verloren, für Gott ein nutzloses, verwirktes Leben. Und das ist die Dringlichkeit des Evangeliums. Und darum ist so wichtig, dass wir merken, wir haben einen Auftrag. Wir müssen das Evangelium weitersagen. Und nicht bloß, weil wir Menschen warnen, sondern weil wir sagen, heute ist die wunderbare Zeit, wo Gott in seiner Güte wartet. Habe ich sie heute begrüßt, kommt her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Macht doch Ordnung, bring's doch zurecht, jetzt ist doch die Chance da. Und er will dir doch begegnen, dieser Herr, der in der Natur, in der Schöpfung draußen alles so wunderbar gestaltet hat. Der möchte doch machtvoll in dein Leben hineingreifen und dort wirken. Aber wir erleben ja immer wieder, dass dieses Weitersagen merkwürdigerweise uns sehr schwer fällt. Es fällt nicht bloß Ihnen schwer, es fällt allen schwer. Uns Theologen natürlich am allermeisten. Wir wagen uns ja überhaupt nicht außer den geschützten Mauern heraus und wir können das ja überhaupt nicht. Wir reden vielleicht draußen zum Sparpaket oder zur Friedensfrage oder so, aber das Evangelium in der Welt dort verhandelt wird, wo die Menschen leben, denken, mit ihrem Suchen sind. Jetzt, wie macht man das eigentlich? Viele sagen, das ist ein Problem der Methode. Wie kann ich denn das weitersagen? Paulus gibt uns hier ein paar Ratschläge. Ohne ein weites Herz, ohne Liebe geht es nicht. Ohne Liebe geht es nicht. Ich habe mir überlegt, mit wie vielen Menschen werden Sie in den nächsten Tagen zusammenkommen? Also das sind ganz viele Leute, die eine große Meinung von Ihnen haben. Die werden Sie in den nächsten Tagen treffen, sind vielleicht bei der Arbeit oder im Freundeskreis oder in Ihrem Haus. Es sind sogar viele Menschen dabei, die von Ihnen viel abnehmen, die sogar viel auf Ihr Wort geben. Und wenn man das alles addiert und denkt, all die Menschen, die wir treffen, also keine Großevangelisation in Stuttgart, könnte so ein weites Echo haben. Wie wenn wir heute sagen, so, wir wollen in den nächsten Tagen, nur in den nächsten Tagen, die Kontakte, die wir haben, die rein menschlich gegebenen Kontakte mit den Menschen, die uns ganz natürlich begegnen, nutzen, ums Evangelium weiterzusagen. Ja, aber wie? Wie macht man denn das? Achten Sie mal drauf, auch wenn der Paulus hier vom Predigen spricht. Das gibt bei uns immer ein ganz falsches Denken. Da steht sonst in der Bibel das Wort vom Zeugnis geben. Zeugnis heißt ja nur so, wie ein Zeuge im Gerichtsprozess sich kurz meldet zum Sachverhalt. Der kann stockend reden, der kann mit Sprachfehler reden, der kann leise reden, ist gar nicht wichtig. Es muss überzeugend und muss echt sein und muss wahr sein. Also das Wort muss kommen, aber da ist noch was Wichtiges dabei, was Paulus erwähnt. Es muss voller Liebe sein. Denken Sie mal an sich. Sie selber wollen sich nicht schulmeisterlich belehren lassen. Sie wollen auf keinen hören, der Sie von oben herab verdonnert. Das Unglückliche heute, dass ich von oben herab von der Kanzel Monolog halte, ist eigentlich das Unglücklichste. Ich denke, auch für die Evangelisation ist das nicht einmal die Form, die am meisten bezweckt. Sondern wahrscheinlich ist die Form der persönlichen Kontakte, die Sie ganz normal im Leben haben, die allerwunderbarste Form, wo Menschen in den letzten 2000 Jahren zum Glauben an Jesus Christus, weil der Heilige Geist das entscheidend benutzt. Da kann man ja von Jesus lernen. Wie Jesus auf dem Brunnenrand saß und mit dieser Frau von Samaria ein Gespräch führte, da hat ja Jesus nicht gesagt, so jetzt hältst du mal den Mund und ich erzähle dir was. Sondern Jesus hat bloß ganz geschickt Fragen gestellt. Und die Frau ist selber draufgekommen. Das ist das trickreichste Geheimnis. Dass man einen anderen bloß zum Nachdenken führt. Dass man am Ende bloß noch ihm sagen muss, ja, und da ist Jesus, der wartet auf dich. Da muss ich es natürlich sagen. Aber das Herrliche ist, wo einer selber über sein Leben so ins Nachdenken kommt. Und ich vermute, wenn Sie Liebe haben zu den Menschen und auf sie zugehen und geduldig und barmherzig sind, werden sie eine Fülle von Entdeckungen machen. Da wird etwas geöffnet werden. Es ist gar nicht so, dass sie oft die Frucht ihres Gesprächs merken. Zum Glück, sie würden nämlich stolz werden. Sie würden sich was drauf einbilden. Aber das hat ja unser Herr Jesus gesagt, dass das Weizenkorn, das ausgesät wird, Frucht tragen wird. Wir sollten gar nicht so begierig sein und gleich den Halm und die Ähre dran säen wollen. Gehen Sie hin, und das ist die machtvollste Evangelisation in Stuttgart. Gehen Sie hin, benützen Sie das, reden Sie mit Menschen ganz schlicht. Sie werden Menschen finden, die verzweifelt sind, die keinen Mut mehr haben. Und sagen Sie einfach, wir haben eine Hoffnung und da dürfen Sie doch weitermachen. Und dann gehen Sie los und seien Sie ein Zeuge des Evangeliums. Ich habe oft entdeckt, wenn ich bei Menschen gefragt habe, erinnern Sie sich noch an Ihre Großmutter? Dann brach es aus, oh, die hat täglich in der Bibel gelesen und die hat beten können. Ja, warum machen Sie das jetzt nicht? Oft ist es so leicht, die Brücke zu schlagen, ohne dass man viel tun muss. Aber ein Herz voll Liebe ist nötig. Und Paulus war überwältigt von der Liebe Jesu. Deshalb ist er den Menschen entgegengegangen und hat ihnen aufs Maul geschaut und hat zugehört und hat sich überlegt, wie kann ich einen jungen Menschen ansprechen? Wie kann ich einen hellenistisch gebildeten Menschen ansprechen? Wie spreche ich einen Juden in der Synagoge an? Und da muss ich immer die richtige Wortwahl haben, damit ich das richtig mache. Liebe ist nötig. Das nächste, ein Opfer ist nötig. Paulus sagt, ich habe mich zum Knecht gemacht. Also passen Sie auf, der Paulus war stolz darauf, kein Knecht der Menschen zu sein. Er sagt, niemand darf mich kommandieren. Kein Mensch hat mir irgendetwas zu befehlen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr. Niemand untertan. Aber im Evangelisieren und im Weitersagen des Evangeliums, da werden wir manche Meile mit Menschen gehen müssen. Da werden wir manche vielleicht sogar um einen Dienst bitten müssen, obwohl wir es lieber selber machen, bloß weil wir wissen, da kriege ich den Zugang zu einem. Wenn ich ihn um einen Dienst bitte, da werden ja manche plötzlich ganz freundlich. Paulus sagt, ich habe mich zum Knecht gemacht, ich habe mich auf die unterste Stufe gestellt, nur nicht von oben herab. Ich bin allen alles geworden. Erstaunlich, wie anpassungsfähig Paulus war. Er war ja von Haus aus Jude, deshalb war es für ihn gar keine Schwierigkeit, als Rabbiner in der Synagoge das Wort zu ergreifen. Aber genau gewusst, wenn ich in Athen auf dem Areopag bin, da kann ich nicht mit dem Alten Testament beginnen. Und er hat lang gesucht, wie kriege ich einen richtigen Einstieg. Und dann fand er den Tempel mit der Aufschrift, dem unbekannten Gott, dachte, das wird richtig. Mit dem kann ich diese griechischen Philosophen packen. Mit dieser heimlichen Sehnsucht. So wie ich sie heute gepackt habe in der Predigt mit der Esoterik. Da hört man mal gleich zu. Aha, ja richtig, da können Sie merken, viele der Leute, die Sie treffen, die haben da vielleicht schon gesucht. Und die sind enttäuscht und ihr Herz ist leer. Ja, da muss man doch davon reden, dass gleich da unten eins der nächsten Häuser von Scientology aufgekauft. Da sehen Sie jeden Tag, wie die da unten junge Leute werben und mitnehmen. Und das für so eine abstruse Lehre, das gibt's doch nicht. Bloß weil wir nicht vorher da waren und den Menschen das wirkliche Leben verkündigt haben. Also, das erfordert ein Opfer. Da muss man Arbeit leisten. Wer Menschen gewinnen will, muss viele Treppen steigen. Wissen Sie, dass Pfarrer ungern Besuche machen? Ja, Sie doch auch nicht gern. Da hat jeder Angst, kommt jetzt hinter der Tür ein Drache oder ein Wolf vor. Und wenn man so anfängt und der Spott und das Gelächter tut und so weh und da sind wir so empfindlich und haben wir viel Misserfolg erlebt, lassen Sie das doch. Wagen Sie das einfach und das erfordert Schweiß und Mühe und Opfer. Ich denke daran, wie die großen Missionsboten, ein Hudson Taylor hat extra sich einen langen Haarzopf nach chinesischer Tracht wachsen lassen, hat chinesische Kleidung angezogen. Man wird ganz weit auf Menschen zugehen müssen und ihnen zuhören. Ganz sorgfältig zuhören, was die meinen, um dann auch ganz konkret zu antworten. Das heißt auch in der Bibel, wir sollten viel hören und langsam reden. Nicht mit dem Reden anfangen, sondern mal hören und dann reden zur rechten Zeit das rechte Wort und drum beten, Herr, gib mir's. Das ist ein Opfer, das fällt nicht leicht. Und so hat sich Paulus auch hier hinuntergegeben, ich werde den Juden, ein Jude, und denen, die das Gesetz der Juden gar nicht kennen, kann ich auch völlig frei sein. Da wird nicht vom Sabbat geredet und da wird nicht von der Beschneidung geredet. Er hat aber auch wieder, wenn es nötig war, den Timotheus, der aus einer Mischehe stammte, halb griechisch, halb jüdisch, beschneiden lassen können. Das ist auch nicht schlimm, wenn ich damit einen Anstoß vermeiden kann. Obwohl er sonst ganz rigoros war im Galaterbrief. Paulus war enorm flexibel, wenn es darum ging, zu evangelisieren. Hauptsache, wenn doch Menschen das begreifen und verstehen, was ich ihnen weitergeben will. Ihr dacht noch ein paar Beispiele, wie in Stuttgart der alte Vater Elsässer im letzten Jahrhundert den CVJM gegründet hat. Da war selbstverständlich hinten drin in der Furtbachstraße das Hallenbad, weil er den jungen Leuten von Stuttgart das Beste für den Sport bieten wollte, weil er ein tolles Evangelium von Jesus hatte. Und das hat das eine beim anderen nicht behindert, im Gegenteil. Beim alten Ebert von Rothkirch in Berlin hat man gesagt, wenn der neben den jungen Leuten im CVM saß, beim zweiten Satz waren sie bei Jesus, auch wenn einer von der Straße kam. Der hat so eine seelsorgerliche Art gehabt, auf Menschen zuzugehen. Wollen Sie überhaupt Menschen zu Jesus führen? Oder wollen Sie sich bloß unterhalten und Vorhofsgeplänkel machen? Das erfordert ein Opfer, dass Sie manches eigene zurückstellen und dann, dass Sie vorwärts gehen mit Ideen und mit Freude. Ich denke an unsere christlichen Bäcker. Es ist doch erstaunlich, wie viele Bibelleute wir unter den Bäcker haben. Ja, was war denn das? Da waren bloß ein paar Bäcker, die haben einfach angefangen und haben gesagt, wir müssen doch unsere Berufskollegen erreichen. Und die konnten ja in keine andere Versammlung gehen, weil die vom Zeitplan her so schwierig zu erreichen waren. Da haben sie angefangen, ihre christliche Bäckerarbeit zu machen. Was ist daraus entstanden? Was, weil ein paar ein bisschen variabel waren. Wenn wir an unsere Gemeinschaftsarbeit denken, an die Jugendarbeit, in den Formen alle Möglichkeiten, die man nur haben kann. Nur, dass man Menschen gewinnt, ich will der Knecht werden, ich will ein Opfer bringen. Und dann sagt Paulus, das Evangelisieren macht man doch nicht aus Lust. Wir sind heute alle viel zu lustbetont, sondern weil ich es muss. Wenn der Paulus eine schwere Migräne hatte und dann ist er losgezogen, hatte keine Kraft. Aber er sagt, jetzt ist es befohlen und jetzt machen wir es. Und da legt der Herr einen Segen drauf. Wenn man loszieht für ihn. Und noch ein letztes, es geht in allem nur darum, dass Menschen gerettet werden. Liebe, Opfer und dass Menschen gerettet werden. Jetzt haben wir vor 14 Tagen davon gesprochen, dass das mit der Anpassung des Evangeliums ein ganz notvolles Stück geworden ist. In unserer Kirche, das ja längst schon so ist, in vielen Kirchen wird heute Umwelttag gemacht, vielleicht erkennt man da gar nicht mehr, was das unterscheidet von einer sonstigen entsprechenden Parteiversammlung, wo auch der Ökologie gedacht wird oder ähnliche Dinge und Sparpaket und politische Fragen, Friedensfragen. Sie müssen aufpassen. Beim Paulus finden Sie nie das, was heute bei uns verbreitet ist. Ich möchte die Menschen abholen und darum will ich gar nichts sagen. Ich kenne Jugendarbeiten, da hat man Jahre zugebracht und hat gesagt, wir wollen gar nichts vom Glauben reden und nichts von der Bibel. Wir wollen zuerst mal die Menschen erreichen und später kommen wir. Und Sie wissen, das später fand nie statt. Da kommt es nie mehr dazu. Das hat der Paulus nicht gemeint. Man kann nicht die Sache des Evangeliums anpassen. Auch heute in einer Zeit, wollen wir offen sagen, wo so viele so tun, als ob das überhaupt völlig wurscht sei, ob Evangelium oder alle menschlichen Lehren, die noch dazugekommen sind, über sonstige Vorstellungen und andere Religionen, ob Buddha oder Allah und was da noch dazukommt. Das Evangelium war für den Paulus etwas Unverwechselbares und daran kann man nichts zurechtdrücken. Und wenn ein Engel vom Himmel runterkommt, das Evangelium kann man nicht verändern. Das Evangelium kann man doch nicht anpassen. Das Evangelium braucht auch keine modische Bekleidung oder Zurechtschnipfelei, dass man es dem Zeitgeist der Menschen anpasst. Das Evangelium, das schlägt zu, das überzeugt Menschen, das überführt, das ist Wahrheit. Sondern die Frage, wie ich Menschen erreiche, wie ich das Evangelium ihnen sage, wo ich es hineinsetze. Und das ist der kleine Unterschied, den Paulus hier so stark betont. Und darum ist so wichtig, er kann den Juden ein Jude werden und kann Wie werden wir das Alte Testament auslegen? Herrlich auf Christus hinweisen. Er kann einem Juden, der das ganze alttestamentliche Gesetz und die ganzen Ordnungen der Reinheitsgebote nicht kennt, genauso Jesus verkündigen. Das macht nichts aus. Denen, die ohne Gesetz sind. Er kann auf die Schwachen zugehen, die keinen Mut haben. Er kann auf einen gesetzesstrengen Moralisten zugehen und kann ihm Jesus verkünden. Aber das Evangelium muss unverkürzt verkündigt werden, weil nur das Evangelium rettet. Wissen Sie, was das Evangelium ist? Da geht es jetzt nicht um Streit, welche Kirche, welche Konfession, da geht es jetzt nicht um welche Frage der Kirchensteuer und der Kirchenordnung und der Gesetze. Ich bin auch immer wieder froh, wenn wir in unseren Gottesdiensten ein Stück Freiheit betonen. Um Leute immer zu sagen, es ist gar nicht wichtig, ob einer beim Beten sitzen bleibt oder ob er aufsteht oder was er tut. Es geht doch nicht um die Form, es geht ums Evangelium. Und im Evangelium geht es um die Rettung. Wie kann ich vor dem heiligen Gott im jüngsten Tag im Gericht bestehen? Nur durch das Blut Jesu Christi, das mich rein macht von aller Sünde. Es gibt kein anderes Evangelium als das eine. Jesus, der für meine Sünden gestorben ist, der ist auferweckt und lebt heute. Eine Botschaft, der will mir begegnen. Der ist mein Herr, dem gehöre ich im Leben und im Sterben. Und ich will das Evangelium predigen. Was wird das einmal eine Freude in der Ewigkeit sein, wenn Menschen kommen und sagen, vielen Dank, dass du damals nicht verletzt warst, als ich über dich hergefallen bin und dich so verspottet und verhöhnt habe. Und du bist ganz ruhig geblieben und hast gesagt, da reg dich nicht auf, ich will dir das Eigentliche sagen, um das eigentlich geht. Und du hast mir so bezeugt, dass ich es glaubwürdig von dir abnehmen konnte. Denn ich habe gespürt, dass es bei dir vom Herzen kam. Du bist nicht rumgelaufen wie einer, der bloß Anhänger für irgendeine Kirche sammeln will. Du bist rumgelaufen, das ist ganz egal wo. Hauptsache, du wirst Jesu Eigentum. Und du entdeckst ihn und seine Kraft. Und darum geht es im Evangelium. Wenn ich nur etliche selig mache. Und jetzt denke ich nochmal dran. Paulus setzt das Ziel gar nicht groß. Wenn Sie nur 3 oder 4 in den nächsten Tagen zu Jesus führen dürfen, denken Sie, was das wäre. Ich bin überzeugt, Jesus will das. Er sucht Menschen. Er wartet nur und ist enttäuscht, dass wir so versagen und dass wir so stumme Hunde sind. Amen.